Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Christopher hier. Ich fange mal anders an. Wir befinden uns mitten in der Corona-Krise, in der Pandemie. Und das geht an mir nicht spurlos vorbei. Weil mein Gefühl ist, dass es an vielen Leuten nicht spurlos vorbeigeht, habe ich mich entschlossen, hier was zu ändern. Der Podcast kommt jetzt zweimal die Woche heraus. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einen ganzen Stapel an wunderbaren Interviews habe mit ganz tollen Gästen. Die waren für was anderes gedacht, um über eine Zeit mich zu überbrücken quasi, wo ich eine Prüfung hatte, wo ich viele Projekte hatte. Das ist alles weggefallen und ich glaube, es ist auch gerade nicht an der Zeit. Es ist gerade nicht dran. Gerade ist dran, dass wir zusammenstehen, dass wir uns unterstützen. Und das ist meine Unterstützung an dich. Ich bringe jetzt zwei Podcasts die Woche raus mit diesen tollen Interviews. Und wenn du was brauchst und du sagst, ich habe ein Thema, bitte erzähl was dazu, dann schreib mir einfach. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's mit dem Podcast los.
Also einen schönen Spruch haben wir hier drin. Mutterschaft ist wie das Falten eines Spannbettlakens. Niemand weiß, wie es geht. Halt mich immer zurück mit Tipps, weil wir lieber Identifikationsfläche bieten. Und ich finde, das ist irgendwie sehr maßgeblich für die Mutterschaft. Das Einzige ist, bleibt bei euch selbst, verliert euch nicht und holt euch Hilfe und Verbündete.
Ja. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Das tue ich in Einzelcoachings, in Kursen und Seminaren. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Heute habe ich Lisa Hamann zu Besuch. Lisa betreibt mit Katharina Nachtsheim den wunderbaren Blog Stadtland Mama und beide haben letztes Jahr ein Buch geschrieben. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dir meinen Online-Kurs Halt und Vertrauen ans Herz legen. Der startet nächste Woche. Da begleite ich dich 14 Tage lang. Du bekommst täglich von mir Impulse, Videos oder Webinare. Und es geht darum, dass du in dir diesen Halt findest, in diesen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir schnell mit Ängsten, Sorgen oder Anspannung uns konfrontiert sehen. Ich möchte dir diesen Halt geben und zeigen, wie du den selbst finden kannst, damit du den Halt auch deinen Kindern geben kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Seite christopher-end.de. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast Lisa Hamann. Gemeinsam mit Katharina Nachtsheim betreibt sie den sehr empfehlenswerten Blog Stadt Landmama, wobei Lisa die Landmama ist. Eigentlich ist sie ja Journalistin, aber sie lebt mit ihrer Familie, ihrem Mann und drei Kindern und etlichen Tieren, wie sie schreibt, im Bergischen auf dem Land. Gemeinsam mit Katharina hat Lisa letztes Jahr das Buch Wow Mama, der Mutmacher für Mamas im ersten Jahr mit Kind geschrieben und veröffentlicht. Ich finde, das ist ein besonderes Buch. Und zwar aus folgenden Gründen. Es kombiniert auf der einen Seite diese liebevolle Unterstützung für Mütter mit auf der anderen Seite einer sehr entwaffnenden Ehrlichkeit. Wie das konkret aussieht, hörst du im Podcast, den du übrigens auch sehen kannst. Es gibt eine Videofassung von auf meiner Seite und auch irgendwo bei YouTube. Aber hör selbst, Vorhang auf für Lisa.
Hallo Lisa, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Möchtest du dich mal kurz vorstellen für die, die ich noch nicht kenne und sagen, wer du bist und was du tust?
Gerne. Also ich heiße Lisa Hamann, ich habe drei Kinder, ich habe die relativ schnell hintereinander bekommen, innerhalb von 2 Jahren, weil sich als zweites Zwillinge ankündigten. Jetzt sind sie 13 und die Zwillinge 11 und ich war schon schwanger mit dem Abschluss bei der Journalistenschule und habe an dieser Journalistenschule meine, ich nenne sie Job-Ehefrau, kennengelernt. Das ist die Katharina Nachtsheim, mit der ich zusammen einen großen Blog führe, das heißt Stadtland Mama. Und mit der ich auch dieses wunderbare Buch Wow Mom geschrieben habe, das im letzten Jahr erschienen ist. Und genau, also wir sind von Hause aus Journalistinnen. Wir arbeiten als freie Journalistinnen von zu Hause aus und können das ganz gut mit der Familie vereinbaren. Und ja, Stadtland Mama ist in der Zeit immer größer geworden. Und bei uns befruchtet sich das gegenseitig total schön, weil wir so sehr nah an unserer Community dran sind. da auch immer wieder Fragen aufgeworfen werden, die wir dann auch journalistisch verarbeiten können. Also im Grunde ist es ein Magazin geworden und mit der Zeit auch wirklich etwas weiter von uns privat weg, ja, hinzu, wir lassen Mütter aus den unterschiedlichsten Konstellationen bei uns zu Wort kommen.
Ah, okay, wow. Genau. Ja. Und ihr habt, glaube ich, 5-mal oder 6-mal die Woche einen Beitrag?
Mindestens.
Ja, wow.
Ja, also es sind mindestens 6 Beiträge pro Woche, die wir frisch vorbereiten und publizieren. Meistens kommen sogar noch so eine Leserfrage oder irgendwas in der Art dazu. Wenn wir mal eine Werbung haben, gibt es immer auch an dem Tag noch einen Beitrag, der werbefrei ist. Das ist so unser Konzept, genau.
Ja.
Und wir machen es so, dass wir auch in den Ferien, wenn wir mal in Ferien fahren, dass entweder eine zu Hause ist und es weiter betreuen kann oder dass wir vorpublizieren, dass wir wirklich vorbereiten, sodass im Grunde kein Vakuum entsteht. Ja,
ja, wow. Ja. Ja. Ich glaube, eine 500.000 halbe Million Views habt ihr das, oder?
Im Monat? Wir haben im Monat mittlerweile über eine Million.
Wow, ja. Ihr seid einer der großen Blogs in dem Bereich. Ja.
Ja.
Klasse. Und jetzt habt ihr ein Buch geschrieben.
Ganz
wow,
genau,
Mama.
Wow Mom.
Ja, wow Mom, genau.
Wow Mom, man kann es, wenn man das in der Kamera sieht, man kann es umdrehen, wie man will, ne? Selbst wenn deine Welt Kopf steht. Es lässt
das habe ich tatsächlich auch erst verstanden, als ich es dann in der Hand
hatte. Genau, das ist die Begrifflichkeit, ist eine Spiegelung sozusagen. Mm. Genau. Ja.
Ja. Wie kamen wir dazu?
Mama
Mutmacher Buch zu schreiben?
Ein Mutmacher, genau. Also es war so, dass wir schon immer gerne mal zusammen ein Buch schreiben wollten. Stadtland Mama ist damals entstanden, das habe ich gegründet, zusammen mit einer anderen Journalistin, mit der ich eigentlich vorher ein Buch geschrieben hatte. Und zwar zum Thema Schwangerschaft. Das heißt, ich glaube, mich tritt ein Kind.
Ja.
Und das haben wir im Dialog geführt, weil ich hatte schon 3 Kinder und sie noch keins. Und sie hat gesagt, ich habe so viele Fragen an dich. Und dann haben wir das im Dialog geführt.
Ja.
Und dann haben wir das abgegeben und haben gedacht, Mensch, dieser Dialog war so super, wie können wir den weiterführen? Und haben dann Stadtland Mama gegründet, weil ich in der Zeit aus Berlin wegzog mit meiner Familie Richtung Bergisches Land. Und dann ist sie nach 2 Jahren ausgestiegen, weil sie auch Romane schreiben wollte und sich das wirklich, also es hört sich immer so nett an, Mutti-Blogger, und macht man nebenbei so ein bisschen, aber das ist sehr schnell eine Maschine geworden.
Ja.
Und das daneben ein Roman schreiben war irgendwie nicht drin. Und dann haben wir gesagt, also entweder wir stampfen es dann jetzt komplett ein oder wir finden eine würdige Nachfolgerin. Und dann ist Katharina eingestiegen und jetzt machen wir das seit bald 6 Jahren zusammen. Mhm. Genau, also Stadtland Mama gibt es seit 8 Jahren. Und seit 6 Jahren ist Katharina mit an Bord. Und damit ist es dann so richtig explodiert und groß geworden. Es war auch am Anfang für mich eine große Umstellung, weil sie so motiviert war. Und ich dachte, ist das jetzt anstrengend geworden, hier dauernd publizieren. Und immer schon um 7 Uhr morgens muss der erste Beitrag raus und so. Und, aber das hat sich super eingespielt und wir ergänzen uns da echt so ein bisschen wie Mosaikstücke.
Klasse,
das ist wirklich toll.
Mhm. Ja, schön.
Ja, genau.
Und jetzt das Buch.
Genau, das Buch wollten wir schreiben, beziehungsweise wir wollten gern ein Buch schreiben und wir hatten eine Anfrage von einem sehr großen Verlag, nämlich dem Fischer Verlag. Und dann haben wir uns Konzepte überlegt und gedacht, wow, zu dem Thema und zu dem. Und dann rief mich die Sachbuchchefin an irgendwann und ich war voller Motivation. Ich habe die Idee und die und die. Und sie wurde immer ruhiger und es ging dann eine Dreiviertelstunde und dann habe ich irgendwann gesagt, oder hatten Sie schon eine Idee für uns? Und dann sagte sie, eigentlich hatte ich schon eine Idee und das wäre noch einen Schritt zurück, weil wir waren natürlich im Aufbruch und mit Gleichberechtigung und wie kriegen wir das überhaupt alles gemanagt mit größeren Kindern? Und dann sagte sie, nee, sie hätte so gerne von uns was Authentisches zum ersten Jahr mit Baby.
Ah, okay.
Und dann haben wir gesagt, oh, das ist natürlich echt, zumindest bei mir schon sehr lange her, bei Katharina, da sind die Kinder noch etwas jünger, die jüngste ist 3 und die älteste 9. Bei mir ist das jüngste Kind 11. Und ich dachte so ans erste Kind zurückdenken. Also es ging darum, so das erste Kind, wenn man wirklich von der Frau zur Mutter wird, diese Metamorphose, Muttimorphose. Genau, und dann haben wir uns erstmal Gedanken gemacht und dann habe ich meine Freundinnen, die auch schon Bücher geschrieben haben, angerufen und habe gesagt, Mensch, meint ihr ob ich mich da nochmal einfinden kann und ob es da Ideen gibt, die eben noch nicht erzählt sind, ja, und so weiter. Und dann hatte ich ein Interview, eigentlich zu einem journalistischen Thema, wo ich einen Beitrag machen wollte, mit der Andrea Harmonika, die auch bloggt und auch Bücher schreibt. Und dann hat sie gefragt, wie geht's dir gerade und was steht beruflich an? Und dann habe ich gesagt, ja, ich überlege gerade an einem Buchprojekt. Und dann hat sie eine Dreiviertelstunde auf mich eingeschrien. Jetzt gehst du in den Buchhandel und guckst, wie alle aussehen. Und dann machst du es genau andersrum. Ja. Und dann nimmst du wirklich die Fotos, die aus deinem Babyalbum stammen, so ganz authentisch, wenn dann auch wirklich mit Mut zur Hässlichkeit und zur Wahrheit. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann gab es ein 16 DIN A4 Seiten Brainstorm-Papier. Und das habe ich dann Katharina geschickt. Die hat dann noch ihre ganzen Ideen dazu. Und dann war so das Feuer entfacht. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist wirklich das, was wir machen wollen und wo wir hinterstehen können, weil es uns eben nicht nur um Mut machen geht, sondern auch um zu zeigen, dass wir alle nur mit Wasser kochen, ne? Und dass wir alle mal verzweifelt sind und dass wir alle aber auch wieder auftauchen aus solchen Phasen und dass das alles mit dazugehört und alle Gefühle erlaubt sind. Genau, und dann ist dieses Buch entstanden und wir haben am Anfang gesagt, wenn nur eine Mama danach sagt, es hat ihr irgendwie den Druck genommen oder sie hat sich verstanden gefühlt, dann haben wir im Grunde alles erreicht und wir kriegen echt sehr, sehr nette Rückmeldungen. Ja. Eine Leserin schrieb neulich, sie hätte schon beim Inhaltsverzeichnis weinen müssen. Ja. Das ist natürlich echt eine Bestätigung. Also das Inhaltsverzeichnis ist aufgebaut in, es sind 12 Kapitel, weil wir gesagt haben, 12 Monate im ersten Jahr, 12 Kapitel zu 12 verschiedenen Emotionen. Da haben wir 6 positivere und 6 eher negativ behaftete Emotionen wie Wut, Verzweiflung oder auf der anderen Seite eben diese große Liebe und der Wahnsinnsstolz, den man da hat, weil man eben ja wirklich so ein, ja, wie ein Wunder erschaffen hat. Ne? Das katapultiert einen schon in so eine Gefühlsachterbahn. Und sie sagte, allein, dass sie diese Emotionen da einmal schwarz auf weiß gelesen hat, dass das wirklich dazugehört, das war ihr nicht so bewusst. Und das zeigt ja auch, wie allein man im Grunde in diese Mutterschaft, in dieser Mutterschaft auch sein kann, weil man eben nicht mehr dieses sprichwörtliche afrikanische Dorf hat, das einen unterstützt oder mithilft. Man sitzt da, man ist rauskatapultiert aus seiner Arbeitswelt, der Partner geht vielleicht sogar weiter arbeiten und man sitzt da und weiß gar nicht so richtig, ob das jetzt alles normal ist. Und da können wir eben ansetzen und versuchen, so ein bisschen dieses Dorf zu sein.
Ja. Ja. Du sagst ja auch, das, was mich auch so berührt hat, sind dann einfach die authentischen Fotos. Also auf der einen Seite gibt es diese ganz liebenvollen Zeichnungen, die ja echt so eine Zartheit haben.
Genau, die sind von Kera Till, die Zeichnungen. Das ist eine Illustratorin aus München, die eben genau während wir dieses Buch geschrieben haben, mit dem ersten Kind schwanger war und dadurch natürlich mitten im Thema drin war. Und sie hat dann auch einige Texte, glaube ich, gut verwerten können für sich. Ja. In der Vorbereitung auf ihr erstes Kind. Denn man kann sich ja nicht darauf vorbereiten. Nee. Also nur, dass wir das auch einmal geklärt haben. Es lässt sich, also man kann es sich nicht vorstellen. Ja. Wir haben ganz lustig bei Stadtland Mama einen Beitrag gehabt von einer Frau, die noch keine Kinder hatte und die gesagt hat, Mensch, ihr sagt immer, das Wochenende ist so durchgetaktet und ihr könnt nie ausschlafen. Ich kann auch nicht ausschlafen, weil ich muss ja für die ganze Verwandtschaft kochen. Und also glaubt nicht, dass wir jeden Sonntag bis 11 Uhr schlafen können und so weiter. Und die hat jetzt ein Kind bekommen vor einem Jahr und hat sich jetzt wieder bei uns gemeldet und gesagt, ich möchte das bitte alles nochmal klarstellen. Ich weiß jetzt, was ihr meintet, weil dieses freiwillig früh aufstehen ist ja dann doch was anderes als das morgens um 4.30 Uhr vom Baby geweckt werden, das dann spielen will.
Und immer.
Immer spielen will.
Genau. Und jeden Morgen. Nicht einmal 4.30 Uhr,
sondern... Ich nenne es ja schlaftraumatisiert. Also bei uns waren das ja wirklich... 2006 kam das erste Kind und als die anderthalb war, kündigten sich schon die Zwillinge an. Und also ich glaube, ich habe...
Also ist mindestens sehr nah beieinander. Halt
das war sehr nah beieinander und wenn ich dann beide stillte, Dann hat die Große, die ja auch erst zwei war, die Wände vollgemalt, weil sie natürlich wusste, dass sie nicht aufstehen kann. Und die hatten wir auch vorher schon ins eigene Zimmer ausquartiert. Hm. Und das funktionierte alles überhaupt nicht mehr, weil ich dachte, ich muss einfach Überlebensmodus einschalten. Und dann haben wir alle um unser Bett drapiert, im Grunde. Hm. Hier ein Bett, da ein Bett, da ein Bett. Sodass ich jederzeit zu jedem Kind Zugriff hatte und trösten konnte, damit sich auch nicht alle gegenseitig wecken. Also es war wirklich, ich bin sehr froh, dass es damals noch kein Social Media gab, sonst gäbe es Beweise, wie verzweifelt ich war. So kann man sich das natürlich jetzt humorisch in Erinnerung rufen, aber das war schon extrem. Also das war schon...
Also anderthalb Jahre und mit Zwillingen ist wirklich extrem, glaube ich auch. Ich habe Nicola Schmidt mal mit ihr gesprochen und dann sagte sie halt, in den Naturvölkern, die hat, in den indigenen Völkern, wenn die noch nicht sesshaft sind, dann sind die Abstände 3 Jahre und weiter. Mhm. Erst durch die Sesshaftigkeit geht das, kommen die Kinder im schnelleren Rhythmus. Das wäre eigentlich nicht normal, so ein engen Rhythmus.
Gut, die Zwillinge waren...
Ne? Ja, aber deswegen, es ist einfach, dass wir sind einfach nicht dafür gebaut, quasi... Mhm. so kleine Kinder so eng beieinander zu haben. Und wenn dann noch Zwillinge kommen, ist eine enorme Belastung.
Ja, also ja, ich bin wirklich, also zusammen mit meinem Partner sehr stolz, dass wir das gewohnt haben. Genau,
ihr habt es geschafft. Aber
wir haben auch dann erstmal ein Zwillingsbuch gekauft, stand drin, fünfmal so hohes Scheidungsrisiko. Ja, das wussten wir dann direkt von Anfang an. Konnten wir direkt gegenarbeiten, aber das war schon enorm.
Schlafen ist ja so, vielleicht sagst du nochmal was zum Schlafen.
Zum Schlafen.
Ja, im ersten Jahr. So, ist das für die noch.
Das ist ja das Thema. Wir haben auch ein Kapitel ganzes drin, Kapitel nur zum Thema: Wow, bin ich müde.
Ja.
Ich habe mir sowas nicht vorstellen können. Ja. Weil ich war wirklich auch gerne und viel unterwegs abends bis dahin. Und ich habe mir das.
Na, das Kraft eigentlich auch abends unterwegs zu sein.
Ich war ja auch noch sehr jung. Ne? Also, genau, das muss man sagen. Die Kinder kamen ja, als ich 23 war, war ich das erste Mal schwanger, 24 bei der Geburt und 26, als es dann 3 waren.
Ja.
Also ich war auch, das ist glaube ich auch nochmal was anderes, natürlich, als wenn man mit 35 die ersten Kinder kriegt. Ich weiß es nicht, ich habe dann keine Kinder mehr bekommen. Aber genau, ich nenne mich immer noch schlaftraumatisiert aus dieser Zeit. Also es war für mich nicht im geringsten vorstellbar, freiwillig auf 5 Minuten möglichen Schlaf zu verzichten oder nochmal vor die... Also es war auch wirklich, als ich dann erste Lücken wieder auftaten und ich gedacht habe, zu Hause saß und dachte, dieser Abend wird der so gut, dass es sich lohnen könnte, auf die 2 Stunden Schlaf zu verzichten. Also, dass ich wirklich abwägen musste. Ja. Heute weiß ich, dass so ein Abend einfach mal raus und über andere Themen reden, ja, echt auch ein Energiespender ist. Nicht körperlich, aber seelisch. Ja. Und auch das braucht man natürlich. Und das habe ich so ein bisschen vernachlässigt auch in dieser Phase. Also, es war wirklich ein Überlebensmodus. Und viele, die mich damals, ich war damals in Berlin, gesehen haben, die sagen immer noch, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du nicht mehr mit diesem riesen Zwillingswagen plus Kiddieboard und den ganzen Tüten für Sandspielzeug und Einkäufe unterwegs bist, dass du jetzt wieder so frei, einfach so frei durch die Gegend laufen kannst. Ne? Ja, das war enorm.
Willst du noch was sagen zum Durchschlafen? Das durchschläft, das Baby, das durchschläft vielleicht?
Ja, das ist für mich ein Rätsel. Also meine Babys schlafen jetzt durch.
Genau.
Ne? Ja. Mittlerweile sind die ja auch echt pubertär und wollen gerne ausschlafen am Wochenende. Das ist bis heute für mich das unvorstellbarste Glück, was man haben kann.
Ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. André Stern, den hatte ich auch gesprochen und gehört. Und der meinte, das ist eine Illusion. Vielleicht 1 von 1000 Babys, die durchschläft.
Man hört es ja wirklich.
Er sagt, es gibt es nicht.
Ja, also man, man muss dann nochmal nachhaken.
Ja.
Ja gut, das eine Mal wach werden um 3, das ist aber jetzt ja auch nur eine Phase. Mhm. Es ist ja auch immer die Brille, die wir aufhaben. Mhm. Ne? Also ob wir uns davon jetzt in eine tiefe Krise katapultieren lassen. Ich steckte oft in solchen Krisen, weil ich wirklich, also bei 3 Kindern war halt irgendwie immer 1 wach, hatte ich das Gefühl. Ich habe dann die Zwillinge auch wirklich lang gestillt, nicht weil ich das als Überzeugung gesehen habe, sondern einfach weil ich dachte, das geht am schnellsten und so können wir alle irgendwie am besten damit da durchkommen durch diese Phase. Also die Zwillinge haben auch wirklich, glaube ich, ich wüsste jetzt, vielleicht hat einer mal durchgeschlafen, aber also nicht beide zusammen. Mindestens bis die 3 wurden. Mindestens.
Ja. Wow.
Ja, also das... dass wir mal eine Nacht, und das ist ja so wahnsinnig, wenn man dann plötzlich mal 4 Stunden am Stück geschlafen hat, dann fühlt man sich ja wie erschlagen. Das ist ja, ich habe das immer als so einen klebrigen Zustand, also man wusste gar nicht mehr, was ist jetzt Tag und Nacht, wie so ein, wenn man so einen Teig knetet, das war alles so, alles an einem ist so klebrig, weil man nicht mehr zwischen sauber und dreckig und Chaos und, also es, man konnte gar nicht mehr, also es war wirklich wie ein Überlebensmodus.
Ja. Ich kenne das nur so, wenn ich wirklich krank bin und Fieber habe, dass ich dann irgendwann nicht mehr so klar denken kann. Aber das ist, Schlafentzug wirkt ja ähnlich. Das
Schlafentzug ist Folter.
Ja.
Ja. Aber man überlebt es. Also wir sind ja alle lebende Beispiele, dass man da durchkommt und dann auch wieder ein ganz normales Leben irgendwann mit Schlaf führen darf.
Ja. Was hat dir da geholfen in der Zeit? Oder was würdest du sagen, rückblickend, was würdest du sagen zu dem Schlafthema?
Andere Mütter, die auch ehrlich zu mir waren.
Ehrlich, ja. Ehrlicher Austausch. Bei uns ist es richtig scheiße und ich bin kurz vorm Burnout. Ne?
Man sagt ja, man soll nicht den ganzen Tag jammern, weil man dann auch in so eine Jammerfalle kommt. Mir tut das gut. Also für mich war wichtig...
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Jammern und zwischen ehrlich sein.
Ganz genau. Also bei mir war das von Anfang an so, ich war halt auch erst 24 beim ersten Kind, da haben meine Freunde alle nicht mitgemacht. Deswegen hatte ich auch nicht so fiese Vergleiche. Also das hat Vorteile und Nachteile. Ja. Aber ich wusste, ich bin mit dem ersten Kind, bin ich, als es 6 Wochen alt war, in Prenzlauer Berg in Berlin in die Popelbühne marschiert. Das war so ein Schaufenster, wo jeder reingucken konnte, der da vorbeiging. Und bin zum Babyfeldenkreis, weil das der einzige Kurs war, der so lag, dass ich da auch hingehen konnte. Einfach nur, um rauszukommen und andere Leute mit in der gleichen Situation zu treffen. Und dann bin ich war ja bis dahin Reporterin und nur unterwegs und selbst Promi-Redaktion. Ich hatte noch Robbie Williams interviewt und weiß ich nicht. Und dann haben wir so ein Elefantenlied da immer zur Begrüßung gesungen. Dann musste ich da stampfend in der Popelbühne im Prenzlauer Berg durch dieses Schaufenster marschieren und dachte, also krasser kann der Gegensatz nicht sein. Und trotzdem, da saß eine Mama, das weiß ich, das hat mich total beeindruckt, die einfach schon in der Vorstellungsrunde mit, wie geht's dir denn gerade, anfing zu weinen. Und ich dachte, du bist meine Freundin. Du bist die, die ich ernst nehme und bei der ich mich aufgehoben fühle. Und dann bin ich auch mit zum PKIP. Und auch da sind Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Also das, für mich war das wirklich lebenswichtig zu hören. Bei allen anderen ist auch so. Oder vielleicht besser, aber dafür läuft es woanders nicht so. Also das war für mich wichtig, also mich da so aufgefangen zu fühlen und ehrlicher Austausch. Ich habe auch einen echt tollen Mann gehabt, der sehr viel auch, klar ist der auch mal extra länger den Parkplatz suchen gegangen, weil er dachte, ich muss mal einmal noch mal kurz durchatmen, bevor ich jetzt nach der Arbeit in dieses Chaos komme.
Hilft auch, ne?
Aber selbst das zuzugeben, ne, wo ich denke, das würde ich auch gern mal ganz lange den Parkplatz suchen, alleine im Auto. Also das waren so Sachen, dann habe ich jede Hilfe, die mir angeboten wurde, glaube ich, beim ersten Kind noch nicht annehmen können. Das fiel mir schwer. Ich habe ja bis dahin alles geschafft für mich.
Und welche Hilfe kam da?
Ja, ich komme mal zu den, als die Zwillinge dann kamen, gab es weiter Hilfsangebote und dann habe ich gedacht, musst du jetzt annehmen.
Ja.
Einmal wurde mir eine Haushaltshilfe verschrieben, als ich Frühwehen hatte. Wow. Und dann habe ich nämlich nicht die Haushaltshilfe genommen, sondern die Mütterpflegerin. Die kam nur für mich. Die hat für mich gekocht, die hat mich massiert. Wow. Das war...
Das gibt's?
Das gibt es. Hörst Mütterpflegerinnen.
Die Niederlande.
Nein, das war einfach fantastisch, weil ein krümelloser Boden bringt mich auch nicht weiter. Aber eine Hotstone-Massage mitten am Tag in deiner eigenen Wohnung hat mich weitergebracht. Ja, also einfach für mich. Dann hatte ich 2 Freundinnen, die gesagt haben, weil mein Mann oft am Wochenende arbeiten musste und dafür in der Woche frei hatte, dass die gesagt haben, der Sonntag, da hast du ja niemanden, der dir mal hilft mit den dreien. Wir kommen vorbei und du machst, was du willst. Und wenn du dich nur eine halbe Stunde hinlegst. Wir finden deine Babys so süß. Wir wollen die auf den Arm nehmen und knuddeln und tuddeln. Und wir kommen und du machst, was du willst. Und wenn ich nur mit der großen Eimer zum Drogeriemarkt alleine gegangen bin, damit die auch mal noch mal ein bisschen Einzelaufmerksamkeit hat oder mich kurz mit ihr hingelegt habe oder was auch immer, einmal kurz die Verantwortung abgeben. Also sowas hat mich total am Leben gehalten, wirklich. Also das, aber ich musste da erst hinkommen, dass ich solche Hilfe auch annehmen kann und mich da nicht als total schwach und unzulänglich zu fühlen. Ne? Ja.
Wo kommt das her, dieses, ich muss das alleine machen?
Das ist eine gute Frage. Wo kommt das her? Naja, wir kommen aus einem relativ selbstbestimmten Leben heute in die Mutterschaft rein. Und dann kommt plötzlich die Fremdbestimmung. Und also bei mir war es tatsächlich sowas, also ich bin schon vor dem Abi ausgezogen und habe da meinen eigenen Haushalt geführt. Ich war auch mit 15 schon für ein Jahr im Ausland und habe mich da irgendwie also es war immer so, dass ich irgendwie selber für mich gut klarkam. Und bin auch direkt nach dem Abi, das Abi habe ich in Köln gemacht, bin direkt nach Berlin gezogen in so eine kleine Wohnung, wo ich auch niemanden kannte und bin da erstmal studieren gegangen. Mhm. Es hat irgendwie immer so funktioniert. Und dann...
Und das stärkt eigentlich dieses Ego, dieses ich kann das ja. Ist ja auch toll.
Ja, ne? So. Läuft doch. Ne?
Genau. Diese Selbstwirksamkeit, die dann kommt. Ich kann die Welt. Ne?
Ja. Und dann... Hilfe annehmen ist ja auch, da muss man sich ja erstmal selber zugestehen, dass man vielleicht nicht reicht in dem Moment. Ne? Ich finde das einen langen Weg dahin. Ja. Aber mit der größeren mit der wachsenden Überforderung bei so vielen Kindern auf einmal war das natürlich dann auch leichter. Also ich wurde da ja schon so reingeschubst. Ne? Also jede Hilfe habe ich irgendwann angenommen. Jeder, der gesagt hat, soll ich mal irgendwie Essen vorbeibringen oder einen Kuchen backen, habe ich ja gesagt. Wow. Ja.
Eigentlich geht es dann wieder in die Verbindung, ne? Hört sich das so an.
Ja, und dann ist man ist ja plötzlich so dankbar und denkt, ich kann das nie zurückgeben. Und dann sagen die Leute, ich will gar nichts zurück.
Oh, wow. Das berührt mich total.
Mir geht es gut, wenn es dir gut geht. Und dann... ich finde, da kann man so viel Energie rausziehen, dass man dann selbst, wenn man selber drei Kinder hat, noch der Nachbarin den Kuchen backt, wenn sie gerade im Wochenbett liegt, weil man weiß, wie gut einem das tun kann. Ne? Also das lässt einen ja selbst dann auch Kräfte entwickeln für andere. Das ist ja auch so ein bisschen mit Stadtland Mama und diesem Buch ist ja, wir sind für euch da und lasst euch fallen und ihr dürft schwach sein. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Verarbeitung von dem, was wir selber da so miterleben durften.
So ein Geben halt.
Ja.
Ohne dass an der Stelle ich wieder zurückgeben
muss. Das ja auch immer ein Nehmen ist, weil es einem ja selbst so gut tut. Ne?
Ja.
Also ich schenke auch lieber, als Geschenke zu bekommen. Also das ist für mich einfach ein schönes Gefühl. Ja. Trotzdem muss man natürlich da auch, habe ich auch manchmal heute noch im Alltag das Gefühl, sehr viel zu geben. Dann hier noch, weiß ich nicht, die Butterbrotdose mit noch einem Zettel versehen und hier noch zum Tennis fahren. Und also man gibt als Mehrfacheltern ja schon relativ viel.
Und dann mit der Erzieherin Gedanken. Ganz genau.
Dann ist man ja selbstverständlich auch immer noch Elternsprecher in der Klasse und macht ja auch gerne viel. Also bei uns ist es jedenfalls so, Katharina und ich lachen immer, weil wir ja sonst auch eigentlich genug zu tun hätten. Aber man macht es dann irgendwie, weil es ja auch gut tut. Trotzdem muss man...
das Geben leichter als das Nehmen?
Ja, das ist ja... Tja... habe ich keine Antwort drauf.
Ist das eine Muttersache oder liegt das in unserer Gesellschaft oder ist das eine Typsache?
Ich glaube, dass das schon ein bisschen auch eine Muttersache ist, aber ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Es gibt auch Männer, die sehr, sehr, sehr gerne geben. Also das würde ich jetzt nicht am Geschlecht festmachen. Aber also ich bin selbst in so einem super geborgenen Haushalt groß geworden und bei uns, ich bin auch in der Großfamilie groß geworden und meine Kinder wachsen jetzt auch in der Großfamilie auf, wo immer auch der Onkel und auch das kleine Cousinchen rumflitzt und auch die Großeltern mit vor Ort sind und viele Tiere und irgendwie ist da so ein Zusammenhalt, dass du auch von Anfang an mitbekommen hast, wie schön das ist zu geben. Also wir haben auch da in unserer Großfamilie 2015 dann eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen, mit der wir immer noch Kontakt haben. Und da muss ich auch sagen, ne, das hat mir mehr gegeben, als dass es mich Kraft gekostet hätte.
Ah, okay. Ja.
Die haben dann auch, als sie ihr zweites Kind bekamen, da hatten sie dann mittlerweile schon eine Wohnung, das nach unserer Tochter benannt.
Wow.
da musste ich ganz doll weinen. Mhm. Also ich glaube, einen schöneren Liebesbeweis, mhm, vielleicht sind wir auch einfach auf der Suche nach Liebe. Mhm. Dass dieses Geben so stark ausgeprägt ist.
Aber den Flüchtlingen hört sich so an, als wäre es ja nicht nur ein Geben, weil das Geben ist ja nicht schlecht, nur wenn es halt so ist, dass ich nur gebe und leer werde quasi. Ne?
Das ist
eine Falle,
da muss
die
man
ja gerade Mütter auch haben.
Ganz so. Genau, da muss man eben aufpassen. Ne?
Bei den Flüchtlingen gibt es ja auch, hört es sich so an, als hättest du auch was bekommen. Ne?
Ganz viel, ganz viel. Die haben einmal gesagt, sie kochen für uns und haben von morgens 10 bis 20 Uhr in der Küche gestanden, ja, und dann, wir haben ja so einen riesen Großfamilientisch, also bei uns ist das so, dass donnerstags abends um 18.30 Uhr ist das ganze Haus zusammen, egal wer da ist, alle kommen mit dahin und alle essen zusammen. Hört sich sehr idyllisch an, so wie man das halt sich früher so wünschte.
Ja.
Und ist es auch. Und dann haben die da den ganzen Tisch vorgestellt und also von diesem Essen erzählen wir natürlich bis heute noch alle, weil das so was von üppig war. Und es waren ja, die hatten ja nun wirklich selber nicht viel und haben da wirklich alles investiert als Dank. Ich weiß auch noch, wie sie zu uns kamen, das war schon dunkel. Und dann hatten wir Spaghetti Bolognese vorbereitet, weil wir dachten, damit kann man nichts falsch machen. Saßen die da und wussten nicht, was dieses geraspelte Fleisch soll. Und das war alles ganz kompliziert. Und so saßen dann unsere Kinder eben auch vor ihrem Essen, weil die Kartoffeln plötzlich ganz zitronig schmeckten und das alles natürlich, und Weinblätterwickel und also das, ich glaube, da haben alle ganz viel von profitiert. Mhm. Ja. Ja, ich weiß trotzdem nicht, woher es kommt. Das müsste wahrscheinlich mein Psychologe erklären. Aber es gibt einem natürlich auch das Gefühl, stark zu sein. Ich weiß gar nicht, warum das bei mir so ausgeprägt ist, dass ich das so gerne bin. Und weshalb mich die Mutterschaft dann auch so sehr überrumpelt hat.
Das ist ja was, was du auch da drin schreibst. Genau,
ja.
Über die Verletzlichkeit schreibt ihr ja auch nochmal.
Viel, ja. Dass wir selbst bei Werbung plötzlich weinen. Weil wir so emotional werden.
Ich finde es, glaube ich, gerade nicht, aber eine eurer Gastautorin schrieb, die wahre Stärke ist es, verletzlich zu sein.
Ja, Daniela, genau, das war die 7-Kilo-Paket, genau, die gesagt
Daniela,
hat, sich, ja, genau, die gesagt hat, der Mut, schwach zu sein,
genau.
Das ist so ein schönes Stück auch.
Ja.
Ja. Das hat mich selber total berührt. Ja, wir müssen uns das zugestehen. Ne? Wir müssen uns zugestehen, auch verletzlich zu sein. Und Kinder sind halt kein Job oder eine PowerPoint-Präsentation.
Ich sage
oder
mal, Kinder sind kein Projekt.
Ja, Kinder sind halt auch. Das war für mich am Anfang auch ganz schwer, weil ich als Journalistin eben abends war der Text in der Zeitung.
Genau.
Und man hat das Ergebnis gesehen. Und dieses, nee, die nächste Windel kommt jetzt auch schon wieder gleich. Und mit 3 Windelkindern, die wir ja gleichzeitig hatten. Wir haben einmal in einem Urlaub gezählt, wie viele Windeln wir hatten in einer Woche mit Erkältungskrankheiten. Es waren 90.
Ja, Wahnsinn.
Allein das, da muss man sich ab und zu auch wirklich mal auf die Schulter klopfen. Oder allein, ich habe mal irgendwann gezählt, wie viele Finger und Fußnägel ich pro Woche schneide. Das sind auch so Sachen, ne? Das ist, wir haben ja auch ganz viel drüber geschrieben, über diese unsichtbare Arbeit. Ne? Was wäre eigentlich, wenn wir den ganzen Tag mal nichts machen würden? Weil das sieht ja abends aus, als wäre nichts geschafft. Aber was da alles.
Weil man nach Hause kommt als Arbeiterteil, ist die Frau es geschafft, das Kind ist geschafft, die ganze Wohnung sieht unaufgeräumt aus.
Und genau, was hast du eigentlich den ganzen Tag
gemacht? Und es ist noch miese Stimmung. Du denkst dir so, ich habe doch jetzt gearbeitet.
Ich war jetzt am Sonntag noch auf einer Karnevalssitzung. Eine Mama hat extra dafür abgestellt, dass finde ich nach wie vor grandios, sich solche Ziele zu setzen. Sie ist dann doch um 5 gegangen, weil sie, also um 5 nachmittags, weil das Baby schrie. Aber da sagte die andere, die Nichtmutter, die dabei war, ja, sag mal, und kann dein Mann sich nicht, wenn er jetzt heute nicht so fit ist, kann der nicht sich den ganzen Tag einfach mit den Kindern mal ins Bett legen?
Ja.
Und dann haben wir gesagt, das geht halt leider nicht. Das stellt man sich so süß vor, aber das ist so nicht drin. Ne?
Ja.
Ja, das weiß man halt dann auch erst, wenn man es selber mal durchgemacht hat und erlebt hat.
Darf ich dein Bild zeigen?
Ja, natürlich.
Du hast es mir vorhin ja schon gezeigt, ich frage trotzdem.
Sieht man natürlich im Podcast jetzt nicht.
Im Podcast
also das
sieht man
ist ein
nicht.
Foto von mir. Das war das Foto, das uns den Zugang zu diesem Buchprojekt wirklich gewährt hat, weil eben bei diesem Gespräch, das ich mit meiner Freundin hatte, die gesagt hat, es gibt doch da dieses eine Foto von dir im Babyalbum, das so wirklich authentisch ist. Also mir ist, wer jetzt dieses Bild nicht sieht, mir ist der Still-BH runtergerutscht. Ich habe Augenringe bis zum Bauchnabel im Grunde. Ich sehe sehr genervt und müde aus und habe mein Baby im Fliegergriff auf dem Arm, das wahnsinnig schreit.
Genau. Und das Baby sieht jetzt auch nicht so das Glückliche aus.
Und genau. Also für mich war ja
die Mutter-Kind-Bindung, die man sich so vorstellt.
Ja, doch. Ich finde, das ist eben doch ein gebundenes Bild, weil es, also ich sehe auch eine solche Schönheit in diesem Babygesicht, obwohl es schreit. Das erklärt halt nur die Mutterschaft. Das sind ja solche crazy Gefühle. Ich finde es bis jetzt, ist es mein Lieblingsbild auch im Album, weil es so ehrlich ist.
Es ist echt ehrlich und mutig, das zu zeigen.
Genau, aber es war auch so, dass ich sehr naiv in diese Mutterschaft geschlittert bin. Also meine biologische Uhr tickte sehr früh. Das war bei uns allen in unserer Familie so. Ja. Und ich wollte unbedingt, also es war wirklich mein ganz großer Traum, Mutter zu werden. Und könnte mir das bis heute nur schwer vorstellen ohne Kinder. Also ich hätte auch adoptiert oder irgendwie Mittel und Wege gefunden, wenn es selber nicht geklappt hätte, mit Kindern irgendwie mein Leben zu gestalten. Das war für mich immer klar. Und dass ich dann wirklich schwanger wurde, das war wirklich, wirklich mein ganz großes Glück. Und ich habe mich so gefreut und bin aber auch wirklich naiv in diese Sache ran. Ich habe meinem Körper vertraut. Ich bin ins Geburtshaus, obwohl sie eine Lage hatte, eine Sternguckerlage, wo die Ärzte sagten, ob man damit ins Geburtshaus. Ist dann auch abgebrochen worden, musste dann im Krankenhaus enden und so weiter. Aber also es hat uns keinen Abbruch getan. Ja. Und ich dachte aber, da kommt so ein ganz süßes, grinsendes Wesen dazu. Konnte auch ganz süß grinsen, aber die hat von 18 bis 0 Uhr jeden Abend geschrien. Geschrien, egal was wir gemacht haben. Ja. Und wir haben geschuckelt und getan und gemacht. Und wenn ich heute höre, so Babys, die um 19 Uhr schlafen, das gab es keinen Abend bei uns, gab es nicht. Die hat da ihre Eindrücke verarbeitet. Vielleicht war es auch die schwere Geburt. Damals gab es das mit Osteopathie noch nicht. Das haben sie mir bei den Zwillingen dann direkt gesagt. Die haben auch nie solche Schreiphasen gehabt. Vielleicht hätte es geholfen, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben da unser Bestes gegeben, aber das war schon heftig. Weil man war selber ja so müde. Und du wusstest jetzt, du musst jetzt mindestens bis 0 Uhr wieder schuckeln. Und klar haben wir dadurch viel Zeit miteinander verbracht. Sehr intensive Schuckelzeit. Vielleicht ist es, also dieses Mädchen, das da zu uns kam, war auch wirklich anders, als ich es mir so vorgestellt habe. Die ist nämlich... Wir waren irgendwann mal Lama wandern, haben sie gesagt, Lamas sind Distanztiere. Dann habe ich gesagt, Distanztier ist das richtige Wort für unsere Tochter. Die wollte nicht auf dem Schoß sitzen, die wollte nicht an der Hand gehen, auch nicht an der Straße. Es war ihr schon alles zu viel Körperkontakt und wer weiß, vielleicht wollte sie auch einfach nur abgelegt werden. Weil mit dem Tag, an dem sie laufen konnte, war sie ein neuer Mensch und hat nur noch gelacht, nur noch gegrinst. Bis heute ein so viel lachendes Kind.
Hört sich nach stark Autonomie an.
Ja. Die fuhr auch mit 16 Monaten mit dem Laufrad durch ganz Berlin. Also die wollte einfach diese Freiheit, ist bis heute, also die ist 13 und fährt allein nach Köln mit der Bahn. Und also die ist einfach super selbstständig. Und vielleicht war das auch schon in ihr Fall. Also man weiß es nicht, vielleicht wollte sie einfach nicht bei uns auf dem Arm sein. Ja. Man fragt sich das ja nachher. Nachher ist man ja immer schlauer.
Was aber hättest du gerne vorher gewusst, vor der Geburt?
Gar nichts.
Gar nichts, okay.
Nein, also ich finde das ganz toll, naiv in solche Abenteuer zu starten, weil man dann eben offen ist. Ich bin kein Mensch, der so auch so 5-Jahres-Ziele hat oder so, weil ich immer Angst habe, die Blümchen am Wegesrand zu verpassen oder eine hübsche Abzweigung. Also ich lasse mich da immer lieber vom Leben überraschen und gucke auch mal an die Seiten. Also ich habe nie so einen Plan verfolgt. Sowas gibt es bei mir gar nicht. Ich lasse mich da sehr gern überraschen und bin damit bislang gut gefahren.
Was war die größte Überraschung bei deinen Kindern?
Wie toll die sind. Dass da echt so Leute zu uns kommen, die ihren eigenen Willen haben. Und die, also, ja, Zwillinge waren natürlich auch eine große Überraschung, mit wie wenig Schlaf man auskommen kann. Wie viel Durchhaltevermögen man auch haben kann. Und wie viel Glück das ist, dass man sowas überhaupt miterleben darf. Ich finde das nach wie vor ja alles nicht selbstverständlich. Das.
Was ist das größte Glück mit den Kindern?
Das Leben mit ihnen? Ja. Hm. Also dieses Familienleben voller Überraschungen, jeden Tag anders und neu und diese Herausforderung, an der man selber auch wächst. Also die haben auch Seiten in mir wachgekitzelt, in alle Richtungen leider, die ich so nicht kannte. Also es ist ja schon auch so ein Trip zu einem selbst, ja. Ne? In alle Richtungen.
Über welche Seite warst du erschrocken?
Wut, ja. Deswegen haben wir der Wut auch ein ganzes Kapitel gewidmet und da auch einen Erziehungsexperten zugesprochen, dass er sagt, nimm die Wut einfach, die gehört
Wut,
dazu.
Die Wut der Eltern, ne? Nicht die Wut der Kinder, sondern Wut der Eltern.
Aber genauso wie wir ihnen ihre Wut zugestehen, müssen wir natürlich auch uns unsere Wut zugestehen. Mhm. Also die können Knöpfchen drücken bei mir, die drückt sonst, also niemand kennt die. Mhm. Die kennen nur die, ne? Also sonst kriegt die auch keiner. Und da, aber wir, das ist ja auch unser Konklusion von dem Kapitel, die Wut, es geht ja nur so weit, weil wir so unsagbar lieben und weil uns das so verletzlich macht. Also, wie gesagt, also es gibt so ein paar Knöpfchen, das sind Seiten, die ich auch so gerne nicht, wo man dann auch rausgehen muss mal aus der Wohnung. Oder Joggen hilft mir auch sehr.
Ja.
Wenn ich denke, jetzt ist aber mal auch gut mit Arschloch-Mama. Ne? Ja. Aber wir sind ja schon so weit, dass sie solche Phasen erreichen, solche Pubertätsphasen, wo man einfach nur peinlich und doof ist. Mhm.
Mhm. Joggen hilft, raus aus der Wohnung, was noch?
Authentisch sein, reden. Ich weine auch vor denen und zeige ihnen, dass sie mir damit jetzt wehgetan haben. Ja. Und die dürfen auch bei mir weinen. Also das ist... das ist mir wirklich wichtig. Die lernen eine sehr, sehr emotionale Mutter kennen und freuen sich mit mir, wenn was gut läuft und sehen aber auch, dass nicht jeder Tag super ist. Ne?
Oh, wow.
Und manchmal denkt man, das kommt nicht an.
Mhm.
Also ich, also in der ganzen Familie bei uns begleiten wir sehr auf Empathie bezogen. Und erwarten dann, dass jemand anders vielleicht merkt, dass das jetzt zu viel war. Und natürlich verzweifelt man dann auch, man denkt, das kommt doch nicht an. Vielleicht müssen wir jetzt doch autoritär werden. Und jetzt merkt man natürlich trotzdem, wie die auch untereinander zusammenhalten, obwohl sie sich 5 Jahre lang jeden Tag auf die Fresse gehauen haben. Das ist bei eineigen Zwillingen manchmal schwierig.
Wow, denkt man immer so, das ist ja das Idealbild auch von den... Merke ich gerade von eineiigen Zwillingen, dass die...
Schein und Sein, ne?
Genau.
Also wie man sich das auch mit Bibi vorstellt, dass es immer lacht, denkt man, dass eineiige Zwillinge eine Einheit sind, sind sie auch. Deswegen bewegen sie sich immer auf einem Quadratmeter, obwohl wir da auf so einem Hof wohnen, wo sie wirklich sich aus dem Weg gehen können. Wo ich auch immer dachte, wieso müsst ihr denn, bis ich verstanden habe, die wollen sich streiten.
Ah, okay.
Wollen die jetzt?
Ja.
Sie müssen jetzt gucken, wer stärker ist. Und wenn man gleich groß ist und relativ ähnlich aussieht, muss man das halt jeden Tag aufs Neue.
Ja.
Und trotzdem, als sich der eine den Arm gebrochen hat und ins Krankenhaus fuhr, dann saß der andere neben ihm und sagte, ich gebe dir all mein Spielzeug. Alles egal, alles egal. Also sobald es eine Hierarchie gibt, klappt das. Ne?
Mhm.
Und also ich bin wirklich ein totaler Harmoniemensch und dieser Geschwisterstreit hat mich an den Rande des Wahnsinns gebracht. Und ich dachte, egal was wir versuchen, dazwischen gehen, nicht dazwischen gehen, auseinander, Wochenende der eine dort, der andere bei den anderen Großeltern, also dann vermissen sie sich wieder. Es hat in diesen 5 Jahren nichts funktioniert. Weder getrennte Klassen, Zusammenklassen. Es war einfach die Phase, glaube ich. Und jetzt,
das Akzeptieren, dass sie den Streit brauchen.
Ja, ich konnte das eigentlich nicht akzeptieren, muss ich ehrlich sagen. Aber sie brauchten es offenbar. Und das ist jetzt plötzlich besser.
Mhm.
Und dann denke ich, vielleicht kommt doch am Ende, wenn man sehr langen Atem hat und immer wieder mantramäßig sagt, nee, also hauen bringt auch nichts.
Ja.
Und denkt doch mal, wie der andere sich jetzt in der Lage fühlt. Vielleicht bringt es dann am Ende doch was.
Ja.
Ja.
Der lange Atem, das Vertrauen in das Kind.
Ja, das ist ja auch so eine Sache, das Vertrauen, dass alles gut wird. Ne? Mhm. Ich dachte, die schlagen sich bis 25 zur Begrüßung erstmal aufs Maul. Nee, also das sieht im Moment nicht so aus. Kann ja sein, dass sie dann wieder anfangen. Ich lasse mich von allen Phasen überraschen, aber das war schon sehr belastend auch.
Wovon warst du positiv überrascht, von einer Fähigkeit oder Seite von dir, die durch das Eltern- oder Muttersein ans Tageslicht kam?
Positiv überrascht. Naja, dass wir dieses enge Band geknüpft haben, in das keiner, also ich habe das Gefühl, da kann keiner ran. Es ist wirklich ein ganz enges Band und das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen ineinander ist riesig, wirklich riesig. Das ist, was das einen so schon mit Wärme durchflutet, das ist schon echt enorm.
Eine Dankbarkeit dafür. Boah.
Riesige Dankbarkeit. Mhm. Das Schöne finde ich ja auch, alle sagen ja, wenn das einmal lächelt, das Baby, dann ist alles vergessen. Fand ich nicht. Also da mussten schon 5 Lächler kommen manchmal in schlimmen Phasen. Aber es ist natürlich nach wie vor so, wenn der Tag anstrengend war und sie dann schlafen und man kurz zur Ruhe kommt und dann nochmal drüber nachdenkt oder nochmal mit dem Partner drüber spricht, was sie wieder Tolles gemacht haben. Oder was sie sich jetzt gegenseitig für Sprachnachrichten schicken. Oder, also wir haben immer wieder diese Momente, oder dass sie schlafen und wir denken, Gott, wie schön kann man eigentlich sein? Mhm. Oder wie toll? Oder es ist schon wieder eine neue Phase angebrochen, die beeindruckend ist. Mhm. Oder, also Wahnsinn, auch wie doll man auch verzeihen kann. Ne? Wie genügsam man wird. Ja, das ist schon, also ich möchte keinen Tag tauschen. Das ist so verzweifelt ich auch oft bin. und meine Freundinnen anrufen muss, besonders hier Katharina, meine Mitautorin, die zum Glück eine ganz ähnliche Mutterschaft hat wie ich, wo nicht den ganzen Tag uns immer nur die Sonne aus dem Hintern strahlt und wir uns das aber auch zugestehen.
Ja.
Ne, dann sagen wir kurz, wie doof alles wieder gelaufen ist und dass wir jetzt erstmal laufen gehen oder ins Kino oder dass die uns alle, also wir kündigen jetzt die Mutterschaft, das sagen wir ganz oft. Und dann passiert aber wieder was Schönes und dann denken wir, ach, so ein viertes Kind wäre auch nett. Das sind ja diese konträren Gefühle, die man so in sich vereinen muss. Ne? Das ist ja auch das, was uns zu diesem Buch veranlasst hat, weil alle Gefühle irgendwie zulassen kann und muss und darf. Ja.
Lisa, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ich möchte dir aber auch wirklich danken für deine Arbeit. Also erstmal für den Blog, den ihr ins Leben gerufen habt und so lange am Leben gehalten habt. Dass jetzt, wo der so läuft und so groß ist, ne, und sich vielleicht auch selbst trägt, ist das so eine Sache. Aber bis man da hinkommt, braucht es halt wirklich viel Herzblut und viel dranbleiben. Und das geht nur, wenn man das aus einer Motivation macht, einen wirklichen geben. Und ich glaube, da habt ihr wirklich viel gegeben und gebt immer noch einfach an die Community. Dafür ein großes, großes Dank.
Die Community gibt uns ja so viel zurück. Das ist ja das Schöne. Ne? Das ist ja wie immer ein Geben und Nehmen.
Und danke auch für das Buch. Ich finde es wirklich besonders und diese Bilder zeigen das sehr symbolisch. Einmal diese wunderschönen Zeichnungen auch, die halt das Herz, mein Herz berühren und dann aber wirklich diese Alltagsfotografien, wo man sieht, die sind aus eurem Fotoalbum. Ich halte mal die Kamera für alle anderen. Ich packe mal ein paar Bilder auch gerne auf, wenn ich darf, auf den Blog.
Klar.
Weil das so authentisch ist, es ist so ungestellt. Und das zeigt mir einfach, ne, da kann ich so ganz doll anknüpfen. Und das sind auch die Texte da drin. Ne. Das ist ein großes Geschenk, was ihr da tut, was ihr gemacht habt. Vielen Dank dafür, dass ihr euch auch so verletzlich zeigt und einfach mit allen Seiten zeigt, die da sind. Wenn man sich mit euch verknüpfen will, das Buch auf jeden Fall, Baumama, eine große Empfehlung meinerseits, kann ich nur sagen, holt euch das. Ist auch wenn das Kind schon aus größer ist, ist es wunderschön, da einfach reinzugucken. Es berührt einfach das Herz nochmal. Auch für diese anstrengende und sehr berührende Zeit hat es bei mir nochmal so hochgebracht und gesagt, wow, ja, so war das. Ne? Und das ist für Mütter und ich habe es als Vater gelesen.
Genau, und es kommen eben, genau wie im Blog, auch andere Mütter zu Wort. Es sind nicht nur wir haben die Kapitelaufmacher geschrieben.
Kommen sogar drei Väter zu Wort.
Es kommen sogar drei Väter zu Wort. Genau, und Expertinnen haben wir interviewt, ne? Auch zum Thema Sexualität nach der Geburt oder eben zum Thema Wut, ein Erziehungsexperte. Dann haben wir Gastbeiträge von der Nora Imlau, die auch hier schon im Podcast war. Von der Danielle Graf von Das gewünschteste Wunschkind. Die Jura-Mama Nina Strassner hat uns ausgerechnet, was das eigentlich wert wäre, wenn wir dafür bezahlt würden, was wir da alles leisten. Das ist auch ein sehr schöner Text, finde ich. Genau. Also wir konnten da ganz, ganz tolle Menschen für gewinnen, auch für dieses Buch. Da sind wir sehr stolz drauf.
Wo kann man sich mit euch noch verknüpfen?
Man kann sich über Instagram mit uns verknüpfen, über Pinterest, über Facebook ist unser Hauptkanal, müssen wir sagen, weil wir eben authentische Fotos haben und bei Instagram doch eher die, die Familien mit weißen T-Shirts und hellen Jeans.
Ja.
Weiße T-Shirts tragen wir jetzt nicht so oft, weil die halt...
Vor den aufgeräumten Loftwohnungen, ja.
Genau, das ist halt bei uns im Instagram-Kanal genauso ehrlich wie hier im Buch.
Okay.
Genau, bei Facebook sind wir sehr aktiv, da verpasst man dann auch keinen Artikel von uns. Wie gesagt, wir publizieren relativ viele Artikel, deswegen lohnt sich das da mal vorbeizugucken.
Genau, wir packen die ganzen Links, kommen in die Shownotes, in den Blog.
Super.
Da kann man sie direkt dann anklicken. Jetzt kommen die abschließenden Fragen. Wenn du werdenden Müttern oder werdenden Eltern drei Botschaften mit auf den Weg geben könntest. So, das sind die drei Truths, ne? Die drei Wahrheiten. Das sind die drei wichtigsten Dinge. Was wäre das?
Also einen schönen Spruch haben wir hier drin. Mutterschaft ist wie das Falten eines Spannbettlakens. Niemand weiß, wie es geht. Das ist, also ich halte mich immer zurück mit Tipps, weil wir lieber Identifikationsfläche bieten. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie sehr maßgeblich für die Mutterschaft. Das Einzige ist, bleibt bei euch selbst, verliert euch nicht und holt euch Hilfe und Verbündete.
Ja, wow. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat da vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest?
In meiner Kindheit hat echt nichts gefehlt.
Wow.
Also, das war, also wir waren, wie meine Tochter, bin auch ich in Berlin geboren und war da die ersten Jahre. Und wir sind dann auch ins Bergische gezogen, in die Großfamilie, wo ich mit Cousinen und Cousins und ich hatte da meine Mini-Ponys und Esel und Hunde und wir hatten ein eigenes Schwein und ich, also das ist wirklich ein Fund. Und in einer Familie, die, also damals hieß es nicht Attachment Parenting, aber die mich sehr geborgen hat, groß werden lassen und an mich geglaubt hat. Also da kann ich leider nicht sagen, was mir da gefehlt haben könnte.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Für alles. Die haben wirklich, die sind sehr unterschiedlich und haben mir dadurch, also Vater und Mutter sind, kommen auch aus ganz unterschiedlichen Familien und haben mir dadurch unglaublich viel mitgeben können. Wahnsinnig vielfältig. In die emotionale Richtung, in die intellektuelle Richtung. Also es war eine super Mischung. Und ist es bis heute. Die sind nach wie vor, wohnen wir alle zusammen.
Wow.
Ja.
Was ein Geschenk.
Ja.
Wow, das ist echt lang geworden. Ich finde, es hat sich gelohnt. Und ich möchte dir das Buch der beiden nochmal ans Herz legen. Ob du jetzt gerade im ersten Jahr mit deinem Kind steckst oder das schon länger zurück liegt, ich finde das eignet sich gerade, wenn du mal zurückblickst oder vielleicht auch, wenn du denkst, boah, mein erstes Jahr, das war alles andere als schön. Gerade dann könnte dieses Buch nochmal so eine heilsame Kraft sein. Da wird dieser liebevolle Blick zurück einfach kultiviert mit vielen, vielen Aufgaben zum Arbeiten und sich zu erinnern. Und wenn du Halt und Vertrauen suchst, dann lege ich dir auch meinen Online-Kurs, der nächste Woche startet, am 23. März ans Herz. Da geht es genau darum, wie können wir denn uns selbst Halt geben, damit wir auch für unsere Kinder da sind und denen Halt geben. Ich wünsche dir alles Liebe, passt gut auf euch auf und kommt gut durch diese schwere Zeit.